Sie hören Podcast Literatur von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern, heute mit Kerstin Bachtler und einer Kostprobe zu den Gedichten des englischen Lyrikers Ted Hughes. Er gilt als eine der markantesten Dichterpersönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Der preisgekrönte deutsche Lyriker Jan Wagner nennt ihn den Titanen unter den Lyrikern Englands. Der Titel passt perfekt. Liest und hört man Hughes kraftvolle, energiegeladene, zuweilen auch aggressive Gedichte. Titanen sind in der griechischen Mythologie Riesen in Menschengestalt und ein mächtiges Göttergeschlecht. Jan Wagner nennt damit den Grund, warum er Ted Hughes Gedichte jetzt neu übersetzt und in dem Gedichtband mit dem Titel What Woe veröffentlicht hat, der zweisprachig bei Hansa Berlin erschienen ist. What Woe ist der Name eines sagenhaften wilden Mannes aus den tiefen Wäldern im englischen Yorkshire. Tatsächlich bezieht sich Ted Hughes fast in jedem seiner Gedichte auf die ungebändigte, raue Natur und auf wilde Tiere. Ein Beispiel ist sein Gedicht über Hechte. Wir hören Ted Hughes, der das Original liest, und Jan Wagner mit seiner Übersetzung.
Pike. Pike, 3 inches long. Perfect pike in all parts, green tigering the gold. Killers from the egg, the malevolent aged grin. They dance on the surface among the flies, or move, stunned by their own grandeur, over a bed of emerald, silhouette of submarine delicacy and horror, 100 feet long in their world. In ponds, under the heat-struck lily pads, gloom of their stillness, logged on last year's black leaves, watching upwards, or hung in an amber cavern of weeds, the jaws hooked clamp and fangs, not to be changed at this date, the life subdued to its instrument, the gills kneading quietly, and the pectorals.
Hechte. Hecht. 10 Zentimeter lang, perfekter Hecht durchweg, von grün getigertes Gold. Vom Ei an Killer, von alters her böse ihr Grinsen. Sie tanzen zwischen Fliegen überm Wasser. Oder gleiten, von der eigenen Pracht betört, über ein smaragdgrünes Bett, Schemen von Unterwasserbravour und Grauen, 30 Meter lang in ihrer Welt. In Teichen unter hitzeschlaffen Seerosen, finster, in ihrer Stille. Wie Klötze auf schwarzem Altlaub, so schauen sie hoch oder hängen in bernsteinfarbenen Gräserhöhlen. Die Hakenzwinge der Kiefer, die Fangzähne, sollen nie anders sein als eben jetzt. Ein Leben seinem Werkzeug untertan. Die Kiemen kneten stumm, die Brustflossen auf.
Ted Hughes schildert die Fische bis ins kleinste Detail und er kannte sich mit ihnen bestens aus. Den passionierten Hechtangler faszinierten Hechte so sehr, dass er sogar von ihnen träumte, oft in Form von Albträumen, wie er immer wieder berichtete. In seinen Gedichten beschreibt er Hechte und auch viele andere Tiere als Wesen mit einer angsteinflößenden, mächtigen Energie, erklärt Jan Wagner.
Ted Hughes ist einer der großen Tierbedichter. Es gibt kaum eine Kreatur, über die er nicht geschrieben hätte. Hechte, Schweine, Kälber, alle möglichen Greifvögel, ein Grashüpfer und so weiter und so fort. Ein Dichter, der in der Natur verwurzelt ist, aber kein Naturidylliker ist, sondern einer, der das Raue, auch das Gewalttätige, das Lebenspralle der Welt in Gedichte fasst.
Gewalt und Unbarmherzigkeit charakterisieren für Ted Hughes die ganz eigene Welt der wilden Tiere.
3 we kept behind glass, jungled in weed. 3 inches, 4 and 4½. Fed fry to them. Suddenly there were 2. Finally 1. With a sag belly and the grin it was born with. And indeed they spare nobody. 2 6-pounds each, over 2 feet long, high and dry and dead in the willow herb. 1 jammed past its gills down the other's gullet. The outside eye stared as a vice locks, The same iron in this eye, though its film shrank in death.
Wir hielten 3 hinter Glas gefangen, von Algen verdschungelt, 8 Zentimeter, 10 und 11,5 und fütterten sie mit Laich. Da waren es plötzlich 2 und schließlich 1 mit prallem Wanst und dem ererbten Grinsen. Wirklich, sie schonen nichts und niemanden. Jeder 2, 6 Pfund, 1,5 Meter lang, an Land gezogen, tot zwischen Weidenröschen. Einer bis zu den Kiemen im Schlund des anderen. Das Auge, das herausguckte, starr wie ein Schraubstock. Auch in diesem Auge jenes Metall, selbst wenn die Haut darauf sich im Tod zusammenzog.
Hechte sind Raubfische. Sie gelten als derart aggressiv, dass man sie nur schwer in Zuchtanlagen kontrollieren oder gar zähmen kann. Damit kommen sie nach Tattoos Auffassung dem Charakter eines Gedichts ganz nah.
Er selbst hat mal Gedichte mit Tieren verglichen und sagte, im Grunde sind es Kreaturen, an denen man nicht zu viel herumzüchten sollte. Man schadet ihnen nur. Das heißt, er war der Auffassung, dass ein Gedicht im Grunde in einem Schub, in einem energischen Arbeitsprozess geschrieben werden sollte.
Der Übersetzer sieht sich damit vor die Herausforderung gestellt, diesen Prozess auch in seiner Übertragung zum Ausdruck zu bringen.
Das ist auch eine der Schwierigkeiten beim Übersetzen und eine der Freuden. Er spielt durchaus auch mit Formen. Er ist auch einer der Dichter, die das alte Erbe der mittelalterlichen Epen, also den Stabreim und so weiter, sehr kraftvoll noch als Echo in ihrer Lyrik haben. Aber nachzubilden, wie er in einem Schub sozusagen ein Gedicht entstehen lässt, das dann sehr lebendig ist oder vor Leben, vor Lebendigkeit fast birst, das ist eine der Herausforderungen. Das heißt, man muss genau sein. Er hat eine Vielzahl von Wortebenen und Bedeutungsebenen, die es herauszufinden gilt. Aber in einem letzten Schritt muss man versuchen, glaube ich, beim Übersetzen die Energie erneut spürbar zu machen, die im Original spürbar ist. Erst recht, wenn er selbst mit seinem großartigen Yorkshire-Englisch liest.
Jan Wagner hat diese Herausforderung mit Bravour gemeistert. Seine Übersetzung der Texte über die Hechte, den Jaguar, den Otter, den Habicht, die Drosseln und alle weiteren Gedichte im Band What Wo offenbaren den ganzen sprachlichen Reichtum, den grimmigen Humor und die Lust am Klang des Lyrikers Tattoos.
A pond I fished 50 yards across, whose lilies and muscular tench had outlasted every visible stone of the monastery that planted them, stilled legendary depth. It was as deep as England. It held pike too immense to stir, so immense and old that past nightfall I dared not cast, but silently cast and fished, with the hair frozen on my head, for what might move, for what I might move. The still splashes on the dark pond, owls hushing the floating woods, frail on my ear against the dream, darkness beneath night's darkness had freed, that rose slowly towards me, watching.
Ein 50 Meter breiter Teich, wo ich angelte, dessen Seerosen und muskulöse Schleien jeden einzelnen sichtbaren Stein des Klosters, des Mönche sie aussetzten, überdauert hatten. Unbewegte, legendenhafte Tiefe. Er war so tief wie England. Und in ihm Hechte, zu riesig, um sich zu rühren, so riesig und alt, dass ich nachts die Angel nicht auszuwerfen wagte, sie doch klammheimlich auswarf. Ich angelte mit auf dem Kopf gefrorenen Haaren nach dem, was sich bald rühren, dessen Auge sich rühren mochte. Die lautlosen Tropfen auf dem dunklen Teich, Eulen, welche die Treibwälder schweigen hießen, kaum zu hören jenseits des Traums, den das Dunkel unterm Dunkel der Nacht entband, der langsam zu mir aufstieg und mich ansah.
Ungeschönt und wild, das sind die Eigenschaften, mit denen Tattoos in seiner Lyrik die Natur, Tiere, Pflanzen und Landschaften beschreibt. Der Lyriker stammt selbst aus einer rauen Gegend, aus dem südlichen Yorkshire in Nordengland. In der Stadt Mexborough wächst er auf und besucht die Schule. Danach dient er als Radiomechaniker in der Royal Air Force. Nach 2 Jahren beginnt er an der renommierten Universität von Cambridge ein Studium der englischen Literatur. Später kommen noch die Studienfächer Archäologie und Anthropologie dazu. 1954 schließt er das Studium ab. Noch als Student trifft er auf einer Feier die damals noch unbekannte amerikanische Schriftstellerin Sylvia Plath. Es ist der Anfang einer äußerst turbulenten Liebesbeziehung. 2 Jahre später heiraten die beiden. Sie bekommen eine Tochter und einen Sohn. Doch die Ehe dieser charakterstarken und sehr eigenwilligen Persönlichkeiten gestaltet sich schwierig. Ted Hughes hat außereheliche Affären. Sylvia Plath ist psychisch labil. Nach 6 stürmischen Ehejahren begeht Sylvia Plath 1963 Selbstmord. Zahllose Literaturexperten machen bis heute Ted Hughes dafür verantwortlich. Er habe sie in den Selbstmord getrieben. Jan Wagner widmet sich im Nachwort seines Übersetzungsbandes Woodrow diesem Thema, weil er muss, wie er sagt. Sylvia Plaths Freitod überschattet Ted Hughes Werk derart, dass man nicht daran vorbeikomme, wenn man über ihn spreche. Und dennoch verdienen seine Gedichte als großartige Texte eines außergewöhnlichen Lyrikers ungetrübte Aufmerksamkeit. Und Jan Wagner plädiert dafür, Hughes Werk von den biografischen Hintergründen gelöst zu betrachten, da sie den Blick auf sein Werk trüben, wenn nicht gar verstellen. Jan Wagners ansonsten unkommentierte Übersetzungen bieten die wunderbare Gelegenheit, genau das zu tun. Zunächst das englische Original zu lesen und dann daneben in seiner Übersetzung zu entdecken, mit was für einer kraftvollen, geradezu gewaltigen Sprache und mit welch analytischem Verständnis der Lyriker Ted Hughes ganz tief in die Welt der wilden Natur eintaucht.
Ein Otter. Unterwasseraugen, ein Aal, ein Öl in Wasserleib, ist der Otter nicht Fisch noch Tier. Vierbeinig, doch wassertauglich, entfischt ihm kein Fisch. Mit Schwimmhautfuß, langem Ruderschwanz, rundem Altkaterkopf. Legende seiner selbst aus Zeiten vor Krieg und Bestattung, trotzt Jagdhunden, Schädlingsspießen. Siedelt nicht wie der Dachs, wandert, ruft, läuft an Land entlang, von dem er längst sich löste, kehrt schmelzend ins Wasser zurück. Nicht Teil von Wasser noch Land, sucht die beim ersten Tauchgang verlorene, unerreichbare Welt, führt den verwandelten Leib in Seenlöcher ein. Spaltet wie blind das Drängen der Ströme, leckt dann die Kiesel an der Quelle. Von Küste zu Meeresküste binnen 3er Nächte, wie ein fliehender König, heult das bestirnte, ältere Land an, über versunkene Höfe hinweg, wo Fledermäuse kreisen, erhält keine Antwort, wackelt bis zum Morgenrot und Vogelgesang mit dem Milchtransporter. Die Straße hinauf. Die Meute hat ihn verloren. Ballen im Schlamm, im Röhricht, die Schnauze als Perle auf dem Wasser, so verharrt der Otter Stunden. Die Luft, die den Erdball umkreist, verpestet, lebensnotwendig, mischt Tabakrauch, Jagdhund, Petersilie, dringt sacht in die versunkenen Lungen. So ruht sein Selbst gleich unter dem Auge, anwesend, aber entrückt. Dem Otter gelingen 2erlei Tarnung und Raub. Vom Wasser, das nährt und ersäuft, und vom Land, dem er die Länge, die Lefzen des Hundes verdankt. Er bleibt fett in jener durchsichtigen Haut voller Spiegelbilder. Sein zähes Herz, die Schläge des großen Forellenmuskels in tödlicher Kälte. Blut ist der Logik Bauch. Schon leckt er die Gräte blitzblank und nimmt sich heimlich, was ihm gefällt. Das Otterweibchen zwischen nervösen Pferden auf einer Koppel, doch wird nirgends alt. Der Meute entrissen, um wieder zu nichts zu werden, hängt er über der Lehne des Stuhls. Ein länglicher Balg.
Ted Hughes bekannte einmal, dass er ein Lieblingsgedicht unter seinen Texten habe, Full Moon and Little Frieda. Er hat es seiner Tochter gewidmet, der er den Namen Frieda gegeben hatte.
A cool small evening shrunk to a dog bark and the clank of a bucket. And you listening. A spider's web, tense for the dew's touch. A pail lifted, still and brimming, mirror to tempt a first star to a tremor. Cows are going home in the lane there, looping the hedges with their warm wreaths of breath. A dark river of blood, many boulders, balancing on spilled milk. Moon, you cry suddenly. Moon, moon. The moon has stepped back like an artist gazing amazed at a work that points at him, amazed.
Voller Mond und kleine Frieda. Ein kühler, kleiner Abend, zu Hundegebell geschrumpft, dem Scheppern des Eimers. Und du lauschst. Ein Spinnennetz, gestrafft unter tastendem Tau. Ein randvoller, stiller Kübel. Spiegel, den man hebt, um einen ersten Stern zum Zittern zu reizen. Kühe kehren heim auf dem Feldweg, winden warme Atemkränze in die Hecken. Ein dunkler Fluss aus Blut, eine Reihe von Findlingen. Sie balancieren die unverschüttete Milch. Mond, rufst du plötzlich. Mond, Mond. Der Mond macht einen Schritt zurück, wie ein Künstler, der staunend ein Werk betrachtet, das staunend auf ihn zeigt.
Ein Gedicht von Ted Hughes, das den Übersetzer und Naturlyriker Jan Wagner neben allen anderen besonders fasziniert, ist Der Stier Moses. Für ihn beinhaltet der Text all das, was seiner Meinung nach Ted Hughes bis heute zu einem der prägendsten und einflussreichsten Dichter der englischen Literatur macht. Und so schließt Jan Wagner das Nachwort in seinem Übersetzungsband Wodwow mit einer persönlichen Bewertung ab. Ted Hughes' Werk wird bleiben. Es ist schillernd und mineralisch und hart. Der Lyriker ragt aus der englischen Dichtung heraus wie der Felsen seiner Kindheit. Er hebt sich ehrfurchtgebietend über den Köpfen von uns Jüngeren, aber wir stehen nicht in seinem Schatten, sondern ganz im Licht. Soweit Jan Wagner.
Der Stier Moses. Ein Klimmzug nur, schon lehnte ich über der Kante der hohen, zweigeteilten Tür. Linker Fuß am Scharniersims sah in den Stall, sein Loder dunkel. Ein Blick bei geschlossenem Lid, der jäh in den Hinterkopf schoss. Schwärze ist Tiefe, bar jeden Sterns. Doch das warme Gewicht seines Atems, der Ammoniak-Mief, der Einstreu, sein heißzüngig zermalmtes, wiedergekäutes, dampfte mir entgegen. Dann allmählich, wie fürs geistige Auge, das Stirngemäuer, der Kiel seines Nackens. Etwas zum Rand des Abgrunds gehoben, das nie gehört hatte von der Welt, zu tief in sich selbst, um angerufen zu werden, stand da im Schlaf. Er vertrieb mit dem Maul eine Fliege, doch das Himmelsquadrat, wo ich hing und schrie und winkte, galt ihm nichts, und nichts von unserem Licht fand einen Widerschein in ihm. Jeden Abend führte ihn der Bauer zum Teich, um ihn trinken zu lassen, die Luft zu schnuppern, und er machte keinen Schritt, den nicht der Bauer ihn zu machen zwang, als wüsste er nichts von Zeitaltern, von den Kontinenten der Ahnen, von Geburt an beschränkt auf den dunklen Stall, die Schritte zwischen Tür und Ententeich. Die Last von Sonne, Mond und Welt, ein Ring aus Messing, durch Nüstern getrieben. Er hob sein Sabbermaul, sah über die Wiesen hin, doch die Gräser wisperten nichts in ihm wach, das Erscheinen von Ferne setzte nichts in Bewegung, im verschlossenen, wuchtigen Schwarz. Er kehrte gemächlich zurück, hielt weder am Schweinepferch zur Rechten noch am Kuhstall zur Linken inne. Etwas Absichtsvolles in seiner Muße, bereits erfasste Zukunft, fußend in seiner Ruhe. Ich hielt die Tür weit offen, schloss sie hinter ihm, schob den Riegel vor.
Das war Podcast Literatur von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Heute mit Kerstin Bachtler und einer Kostprobe zu Jan Wagner und Ted Hughes. Jan Wagner hat ausgewählte Gedichte des englischen Lyrikers neu übersetzt und unter dem Titel Wodwo veröffentlicht. Das Buch ist 2022 zweisprachig bei Hansa Berlin erschienen und kostet 25 Euro.